Hallo und herzlich willkommen am Bühneneingang. Mein Name ist Fabian Burstern. Ich bin Kulturmanager und Autor. Und in diesem Podcast zeige ich euch den Kulturbetrieb von innen. So, wie er wirklich ist. Mein heutiger Gast ist Nina Schelmeier. Als Journalistin, Magazinmacherin und Buchautorin führt sie regelmäßig heikle Debatten rund um die Schattenseiten des Kulturbetriebs. Und sie teilt ihre Gedanken konsequent auf Social Media, immer wieder auch kombiniert mit Kritik am eigenen Berufsstand, dem sie ein Manko an kritischer Begleitung attestiert. In dieser aktuellen Folge geht es um eine dramatische Schieflage an österreichischen Theatern und hier insbesondere am für die Vermittlungsarbeit so wichtigen Theater der Jugend. In den aktuellen Spielplänen großer Häuser sind weibliche Autorinnen so unterrepräsentiert wie selten zuvor. Ist das ein bedauernswerter Ausreißer oder hat das Methode? Handelt es sich um ein reines Theaterphänomen? Und wie können wir dem krassen Gender Gap nachhaltig entgegenwirken? Liebe Nina, vielen Dank, dass du wieder im Bühneneingangsstudio bist.
Danke für die Einladung.
Ich sage deshalb wieder, weil du warst ja schon einmal hier, du hast mit mir über die sogenannte rechte Kulturkampfzone Steiermark gesprochen. Eine sehr stark gehörte Folge übrigens.
Ja, ist glaube ich auch wichtig, dass die Leute sich dessen bewusst sind, was hier passiert.
Ich habe auch das Gefühl, dass insgesamt die Berichterstattung über die Steiermark und in der Steiermark und zu den Vorkommnissen in der Steiermark rund um Kulturförderung schon noch ein bisschen was bewegt hat. Also ich habe schon den Eindruck, dass die politische Klasse etwas vorsichtiger jetzt mit diesem Thema umgeht, oder?
Ja, also da müsste ich ehrlich gesagt nochmal direkt nachrecherchieren dort. Aber ich glaube schon, dass dann teilweise auch wieder Entscheidungen zurückgenommen werden können. Also es ist immer wichtig, dass ein Bewusstsein geschaffen wird.
Ja, wir können ja an dieser Stelle die Kulturschaffenden und die KünstlerInnen in der Steiermark herzlich einladen, da ihm auch Feedback zu geben, wie sich die Sache entwickelt hat. Wir sprechen aber heute über etwas anderes, nämlich über diesen, ich habe schon gesagt, Gender Gap in österreichischen Theatern. Und Ausgangspunkt meiner Einladung an dich war wieder mal, das ist gar nicht das erste Mal hier im Bühneneingang, ein Posting, das du abgesetzt hast. Und ich habe es hier bei mir, ich lese es mal vor. 7 Stücke im Theater der Jugend in Wien im Abo für 13-Jährige und kein einziges davon von einer Schriftstellerin. Ist das echt euer Angebot an diese Generation, die meines Wissens zu mindestens 15% aus Mädchen besteht? Gibt es keine einzige Schriftstellerin, deren Werk es wert ist, für Teenies inszeniert zu werden? Also du warst ziemlich sauer, oder?
Ich war ziemlich sauer. Ich glaube, du hattest jetzt einen Versprecher, beziehungsweise hoffe ich, dass ich es nicht so geschrieben habe. Mindestens 15% Mädchen, also 50% Mädchen muss es heißen. Das war jetzt, glaube ich, ein...
Also vielleicht habe ich undeutlich 50% Mädchen.
Egal.
Ja, 50%,
Ich habe eine Tochter, die ist sehr theaterinteressiert. Jetzt bin ich natürlich immer auf der Suche nach Stücken, die ich mit ihr anschauen kann. Und dann ist mir dieses Inserat begegnet. Theater der Jugend bietet dieses Abo an. Also es ist, glaube ich, für 11 bis 13 oder 12 bis 14-Jährige, also jedenfalls junge Menschen. Und ich fand es total untragbar, dass diejenigen, die jetzt jung sind, die Interesse am Theater haben oder vielleicht, weil sie ihre Eltern wollen, entwickeln sollen, dass die mit so einem Angebot konfrontiert sind, dass Jugendlichen ein Blick auf die Welt angeboten wird, der sich ausschließlich aus dem Schaffen von Männern ergibt. Und ja, also...
Ja, also ich habe ja bei einem ähnlichen Posting, also in einem anderen Kontext, habe ich einmal Sonja Franzke eingeladen. Sie hat ein Posting damals abgesetzt über den Hauptverband des österreichischen Buchhandels, über ein Anlassfall war ein Foto, wo quasi nur Männer zu sehen waren und zwar an einer sehr repräsentativen Position. Und auch damals war das für mich der Ausgangspunkt. Man beginnt dann zum Nachschauen, zum ins Detail gehen. Und dein Posting war für mich auch Anlassfall, um mir mal einfach insgesamt diese Abos anzusehen. Also ich wäre von mir aus jetzt nicht auf die Idee gekommen, obwohl auch ich das Theater der Jugend per se sehr schätze. Und was da rausgekommen ist, war ja eigentlich noch beunruhigender. Es gibt ja so unterschiedliche Abo-Kategorien für Volksschüler, entsprechend in Deutschland Grundschüler, also SchülerInnen, also von der ersten bis zur vierten Klasse, und dann gibt es, glaube ich, 11, 12, 13, 14 roundabout. Also so ist das grob eingeteilt, und ich habe in diesem Konstrukt exakt zwei Stücke gefunden, wo es eine Autorinnenschaft gibt.
Erstaunt mich jetzt nicht. Also wie gesagt, was ich hier vorgefunden habe, war völlig frauenlos. Also ja.
Und beide sind Stücke, die an der Volksoper, also von der Volksoper in das Abo übernommen wurden, konkret im Abo 04 Peter Pan, Ballett von Wesner Orlitsch, und im Abo 12 Nureyevs Hund, Familienstück mit Musik und Tanz von Peter Denuil und Karen Kargalitzki. Das war's, ja.
Ja, erstaunlich. Es hängt sicher nicht damit zusammen, dass die Volksoper eine Direktorin hat, laut DPR. Also offensichtlich schaut sie darauf, dass da was passiert. Aber nochmal zu diesem Abo zurückkommend, was ich auch so schlimm finde, ist, dass ja nicht nur die Autorenschaft dann eine ausschließlich männliche ist, sondern dass eben auch in der Regie und in allen anderen Kategorien fast ausschließlich männlich besetzt ist. Also besonders ist mir das jetzt aufgefallen bei einem Musical Maria Theresia, das läuft im Ronnacher, geschrieben von Paul und Dieter Falk, die Musik, der Text ist von Thomas Kari. Ebenso Liedtexte und Regie sind von Männern. Und was ich so erschreckend finde, ist, dass das für uns, also ich bin jetzt auch mehrmals an dem Plakat zu Maria Theresia vorbeigegangen, dass, also mir fällt das natürlich auf, aber ich befürchte, dass ganz vielen Leuten das gar nicht auffällt, dass eigentlich bei so einem Musical dann, ja, vielleicht, okay, die Hauptdarstellerin muss wahrscheinlich eine Frau sein, aber dass ansonsten alles total männerdominiert ist und dass es so normal wirkt, wohingegen, wenn mal bei einem Stück hauptsächlich Frauen beteiligt sind, wie zum Beispiel im Burgtheater Elisabeth, das von Mareike Fallwickel geschrieben wurde, von einer Frau inszeniert, von einer Frau musikalisch begleitet, dann die große Sensation, weil es ist eine All-Women-Produktion, wohingegen ist offensichtlich, dass niemand stört es. Also, und das frappiert mich immer so.
Also du beklagst hier in diesem konkreten Fall so eine Art Feigenblatt-Mentalität. Schnitzt eine Inszenierung, die ein rechtfertigendes Narrativ hat, also sprich eine besonders weibliche Produktion, die wird dann in die Auslage gestellt und muss so ein bisschen als Schutzschild herhalten dafür, dass man dann im Backend so weitermacht wie immer und sehr männlich dominiert programmiert. Habe ich das richtig verstanden?
Also wir können jetzt auch konkret über das Burgtheater sprechen, wo genau dasselbe Problem herrscht, wie wir es jetzt gerade bei diesem Theater der Jugend, bei diesem Abo, das eben zusammengesetzt, muss man auch dazu sagen, das ist ja zusammengesetzt aus verschiedenen Spielstätten, herrscht, wo jetzt auch dieses Jahr bei den Premieren es auf den Hauptbühnen nur ein einziges Stück von einer Autorin gibt. Und ich meine, so wie du es jetzt geschildert hast, ist das natürlich klassisches Pinkwashing. Mhm. Und man muss aber dazu sagen, dass genau dieses Stück Elisabeth wahnsinnig erfolgreich ist. Also ich war dort, das war nicht mal die Premiere, und ich habe auch ein Abo fürs Burgtheater, und ich habe dieses Haus noch nie so außer Rand und Band erlebt, also vom Publikum her, weil also die Standing Ovations haben den gesamten Publikumsraum erfasst. Also es war sagenhaft.
Damit wir das präzisieren, im Fall des Burgtheaters sprechen wir tatsächlich von 13 Premieren und damit von einer Position, die du jetzt beschrieben hast. Also wir reden von einem Verhältnis 12:1.
Ja, genau.
Du sprichst hier was Interessantes an, nämlich das Argument oft für diesen Gender Gap ist, dass man quasi kommerzielle Auslastungsthemen bedienen muss und müsste und dementsprechend auf solche Dinge zurückgreift, und eben das seien dann halt die männlichen Autoren, die ziehen. Diese Beobachtung mache ich auch nicht, muss ich ganz klipp und klar sagen. Wie stehst du zu dieser Erzählung?
Das finde ich sehr interessant, dass du sagst, du machst diese Beobachtung auch nicht. Ich habe ein paar Beispiele dafür, dass eben gerade das Schaffen von Künstlerinnen, wie im Übrigen auch von Minderheiten, auf großes Interesse stößt. Also ein Beispiel wäre die Ausstellung von Hilma af Klint, einer Malerin der frühen Moderne im Guggenheim Museum, die dort die bestbesuchte Ausstellung ever war. Gestern, das ist jetzt nur anekdotisch quasi, weil es gerade passiert ist, gestern...
Entschuldigung, da muss ich nur zeitlich einordnen. Wir nehmen heute auf am Mittwoch, den 10. September. Gestern bedeutet am 9. September.
Genau. Ja. Ich war am 9. September in Aspern an der Zeier im Mammut in einer Ausstellung Die Sprache der Göttinnen. Mich hat begleitet Elisabeth von Samsonow, eine Künstlerin, die die Co-Kuratorin dieser Ausstellung ist. Und Elisabeth hat mir erzählt, dass das die bestbesuchte Ausstellung dort je war. Also offensichtlich interessieren sich die Menschen für weibliche Lebenswelten, für von Frauen gestaltete Projekte. Allerdings muss man dazu sagen, dass die Ausstellung dort in einem eher kleinen Raum stattfindet. Mhm. Und also es gibt viele Beispiele dafür, dass eben das Interesse des Publikums da ist, nicht immer und ewig dieselben männlichen Positionen zu sehen, zu hören, zu betrachten.
Lass uns noch einmal zurückkehren zum Theater, bevor wir da ein bisschen breiter werden. Das Beispiel Theater der Jugend, das du jetzt angesprochen hast, und das Beispiel Burgtheater, das im Nachgang kam, die sind ja nicht standalone. Wir wissen ja auch vom Volkstheater, wo ja eine neue Intendanz gestartet ist, dass wir von 10 Stücken auch nur eines haben.
Ja, also das hat mich auch erstaunt, weil gerade der neue Intendant mit allen möglichen Ansagen aufgetreten ist, wie gesellschaftlich relevant, wie sehr man einen anderen Blick auf die Welt werfen muss und so weiter, wie sehr alles auf Erneuerung steht. Also wenn die Erneuerung darin besteht, dass man dann erst wieder keine Autorinnen engagiert, ja, also dann muss man sagen, ist das eigentlich sehr, sehr traurig und also wird auch nicht der Tatsache gerecht, dass in all diese Häuser ja öffentliche Förderungen fließen. Und wenn wir jetzt noch beim Theater bleiben, also ich möchte jetzt auch, weil du eben vorher in der Einleitung gesagt hast, ich kritisiere die Kollegen, Kolleginnen in der Presse, dass die Themen zu wenig aufgegriffen werden. Erst gestern, also am 9. September, war im Kulturmontag ein großer Bericht über diesen eklatanten Mangel an Autorinnen, an Frauen überhaupt in den österreichischen Theatern und auch bei den Salzburger Festspielen zum Beispiel ist ja genau dasselbe. Und also was ich wirklich, wirklich so entlarvend fand, war der Auftritt von Herbert Föttinger, von dem Intendanten des Theaters in der Josefstadt, der im zerknirschten Tonfall gesagt hat, ja, vielleicht hätte ich das früher oder vielleicht hätte ich das stärker fördern müssen. Also erstens einmal beinhaltet es, dass Autorinnen, Schriftstellerinnen jemand sind, die man fördern muss. Also es heißt nicht, ich gehe als Theater eine Partnerschaft mit einer interessanten Autorin ein oder ich beauftrage jemanden mit einem Stück oder ich kaufe ein Stück ein, sondern er betrachtet offensichtlich das Engagement von Künstlerinnen als Förderung. Finde ich schon mal einen interessanten Punkt. Und dann sagt er, ich kann nur sagen, händeringend, ich kann nur sagen, dranbleiben. Das muss sich ändern. Und ehrlich, ich meine, ich als Frau habe den Eindruck, dieser Herr will sich lustig machen über uns. Da passiert nichts in diesem Theater in der Josefstadt. Es werden keine Frauen engagiert, aber die Leute sollen dranbleiben. Also wir sollen dranbleiben, uns weiterhin engagieren, auf das hin weiter genau nichts passiert. Also da denke ich mir, eine derartige Infantilisierung von Künstlerinnen ist mir schon lange nicht mehr begegnet. Also wenn sowas in, sagen wir mal, der großen weiten Wirtschaftswelt passiert, da müssen alle Alarmglocken schrillen. Ich meine, im Theater in der Josefstadt müssen auch alle Alarmglocken schrillen. Nächstes Jahr wird Föttinger abgelöst von Marie Rötzer, die im Landestheater Niederösterreich eben in St. Pölten bewiesen hat, dass sie völlig anders denkt und also davon erwarte ich mir viel. Und einen Nachsatz, vielleicht sprechen wir später dann noch über das Thema Quote. Er wurde nämlich auch auf dieses Thema angesprochen und er hat dann gesagt, also das sei sehr schwer, wenn man sagen muss, also ist ein Zitat, ich muss 50% Autorinnen haben, wenn ich die und die Stücke finde, die gesellschaftlich relevant sind. Das heißt, Subtext, Frauen schreiben keine gesellschaftlich relevanten Stücke. Also das erinnert mich ein bisschen an Marcel Reich-Ranicki im Jahre Schnee, ich glaube es war in den 90er Jahren, als er über den ersten Roman von Marlene Strerowitz, tolles Buch, gesagt hat, der Alltag einer Alleinerzieherin interessiert mich nicht. Also und hat auch alle anderen nicht zu interessieren. Und das ist genau der Punkt. Also ich finde es eigentlich sagenhaft. Also es bleibt ja wirklich nur mehr die Spucke weg.
Mhm. Da schwingen sehr viele Dinge mit. Ich will das Punkt für Punkt abarbeiten. Ja. Zuallererst, ich spüre da auch natürlich einen großen Ärger. Ganz klar, ja. Darum habe ich das auch erzählt, dass mit den Social Media Posts, für mich ist das immer total wichtig, weil das ist ein Sensorium, wo Themen gerade virulent sind, was wichtige Persönlichkeiten, wichtige Köpfe dazu denken. Und es wird immer öfter bei mir Ausgangspunkt von einer Einladung, weil da einfach ein interessantes Thema aufkommt. Dieser Ärger richtet sich der eigentlich auch, oder Ärger ist nicht der richtige Ausdruck, weil das ist ja so eine Emotionalisierung, also es ist eigentlich ein Auflegen von Fakten, die empören, ja. Richtet sich diese Empörung auch gegen die Kulturpolitik, weil gerade im Fall von neu antretenden IntendantInnen, Intendanten in diesem Fall, muss man nicht gendern, und das haben wir sowohl in der Burg, das ist eine relativ frische Intendanz, im Volkstheater sowieso, da muss man doch den Leuten verbindlich mitgeben, dass gewisse Dinge nicht mehr ein nice to have sind, sondern gefälligst als Ziel- und Leistungsvereinbarung einzuhalten sind.
Ja, also das sehe ich genauso. Das Also dann, da beschweren sich dann natürlich immer alle darüber, warum holzen überhaupt irgendwen, der künstlerisch jetzt toll ist, wenn ihr dann Vorschriften macht und so weiter. Nur eben, ich denke, man arbeitet hier ja mit Steuergeldern. Also das eine ist, man arbeitet mit Steuergeldern. Insofern glaube ich schon, dass man kulturpolitisch Vorgaben machen kann, wie das im Detail auszugestalten ist. Also ich meine, ich kenne mich in diesen administrativen Dingen zu wenig aus, um da jetzt ganz konkrete Vorschläge zu machen. Da gibt es sicher andere, die berufener sind. Aber ich meine, jemand so schalten und walten zu lassen, die Hälfte der Bevölkerung quasi aussparen, das finde ich, ja, ist im 21. Jahrhundert, wo nämlich die Steuergelder ohnehin knapp sind, überhaupt keine Option mehr.
Also ich habe das, glaube ich, in diesem Podcast schon öfter gesagt, ich verstehe überhaupt nicht das Rumgeeiere rund um dieses Thema, wie kann ich eingreifen. Das ist in vielen Kommunen und Ländern und auch Bundeseinrichtungen woanders völlig gang und gäbe, dass Häuser, ich habe das den Begriff gerade gesagt, Ziel- und Leistungsvereinbarungen unterschreiben und dabei auch quantifizierbare Ziele drinnen stehen haben und auch sogenannte Wirkungsziele, die benannt werden. Ja. Ja. Mhm. Ich habe das kennengelernt, zum Beispiel in Mannheim, der dortige Oberbürgermeister hat das eingeführt. Ich war am Anfang total empört.
Verständlich, ja, eben aus dieser Position.
Ja, und habe mir dann, kann noch anteasern, er ist demnächst zu Gast hier im Podcast und ich habe, glaube ich, auch, wenn ich mich recht erinnere, über das mit ihm dann gesprochen, weil er war ein sehr kulturaffiner Oberbürgermeister. Und ich muss heute sagen, ich verstehe komplett, was er gemeint hat. Er hat gesagt, wir müssen öffentliches Geld, und da geht es nicht um Vorgeben, was man macht, aber was man für eine Wirkung erzielen will, muss man besprechen. Mhm. Und der Weg dorthin, das ist dann die kuratorische und künstlerische Freiheit. Aber dass ich als Wirkung erzielen will, dass ich alle Teile der Bevölkerung mitnehme und dass es völlig logisch ist, dass wenn ich 50% Frauen mitnehmen will, auch eine Repräsentanz in der Programmierung haben muss, ist auch völlig klar. Also da drückt sich, da macht die Kulturpolitik Dinge komplexer, als sie in Wahrheit sind. Ja. Dazu habe ich aber schon eine Frage. Gerade beim Thema Volkstheater, auch im Theater in der Josefstadt gibt es politische Konstellationen, wo ja weibliche Politikerinnen zuständig waren.
Das sind Dinge, die ich jetzt auch nicht genau verstehen kann. Ich glaube, dass auch trotz allem zu wenig Augenmerk drauf liegt. Und das müsste man diese jeweiligen Kulturpolitikerinnen fragen, warum da wenig Augenmerk drauf gerichtet wird. Also ich glaube, man kann wirklich im Durchschnitt sagen, dass es schon so ist, dass wenn Frauen an Leitungspositionen im Kulturbetrieb sind, weitere Frauen nachkommen. Aber das ist eben nur im Durchschnitt zu betrachten und trifft nicht auf alle zu. Also wir hatten auch Sabine Haag im Kunsthistorischen Museum, ein kunsthistorisches Museum hat wieder seine eigenen Anforderungen und seine eigenen Bedingtheiten. Es ist völlig klar, dass es alte Meisterinnen wenig gab, aber die Art, wie dort dieses Thema ignoriert wurde, fand ich auch irgendwie erschreckend. Also es gab dort auch eine Schiene für zeitgenössische Kunst und da hat auch überhaupt keine Künstlerin ausgestellt. Also ja, aber es gibt eben, wir haben schon Marie Rötzer erwähnt, demnächst, jetzt ist Sarah Ostertag am Tag zum Beispiel. Also da bin ich überzeugt davon, dass sich da viel tut. Und das wäre, ich meine, man muss vielleicht auch mal sagen, es geht ja nicht es geht darum, dass Frauen entsprechend repräsentiert sind. Das hat ja auch einen Sinn. Es geht ja nicht um irgendwas, das sich irgendwer ausdenkt, einfach nur so. Es geht darum, dass man einen anderen Blick auf die Welt bekommt, dass eben wie beim Theater der Jugend junge Menschen nicht in diesem komplett männlich dominierten Ding aufwachsen. Und es wird einer dann ja oft unterstellt, sie ist irgendwie männerfeindlich. Oder findest du etwa nicht, dass Daniel Kehlmann ein guter Autor ist? Ja, aber ich meine, es geht ja um Repräsentanz. Im Umkehrschluss muss man sagen, findest du etwa nicht, dass Marlene Strerowitz eine gute Autorin ist? Oder Gertraud Klemm? Oder Esther Kitzke? Also, ja.
Mhm. Ja gut, ich meine, ich als alter Nöstlinger-Fan, ich leide da umso mehr, gerade wenn im österreichischen Jugendtheater nicht zumindest immer ein Stück von ihr im Spielplan ist, aber das ist vielleicht eine subjektive Fußnote meinerseits. Ja. Das Theater der Jugend, du sagst es, richtet sich an ein junges Publikum. Ganz konkret jetzt, jenseits von Abstrahierungen und auch einer Zahlenanalyse, welche Botschaft sendet ein solcher Spielplan tatsächlich an junge Menschen, insbesondere an junge Frauen, aus, die selbst zum Beispiel von einer Karriere in der Kulturbranche träumen würden?
Die Botschaft ist, die Kunst ist männlich. Das ist die Botschaft. Und wenn jemand von so einer Karriere träumt, dann sieht sie halt, das sind alles Männer, die das machen. Und damit gibt's natürlich weniger Identifikationsfiguren, weniger Role Models. Und Role Models braucht's, glaube ich, für jeden. Weil, wir arbeiten jetzt hart daran, dass wir wissenschaftlich aufholen, was die Jahrzehnte, Jahrhunderte vor uns verpasst wurde oder verschüttet wurde. Also auch, dass wir in der Kunstgeschichte, in der Musikgeschichte Künstlerinnen wieder deren Werk eben neu bewerten und neu publizieren und neu ausstellen. Aber wenn jetzt das nicht einmal in der Gegenwart funktioniert, also dann finde ich, entspricht es auch diesem allgemeinen Backlash, und dessen muss sich dieser ganze Kulturbetrieb auch bewusst sein, weil man kann nicht glauben, dass man irgendwie progressiv oder besser oder irgendwas moralisch erhabener ist als andere gesellschaftliche Schichten, wenn man dann mit solchen Frauenquoten kommt. Und ich meine, was ich immer so schräg finde, ist, die FPÖ ist, glaube ich, ist eine Partei, die man, glaube ich, schon bezeichnen könnte als tendenziell misogyn, als eine Partei, die Frauenrechte und Gleichstellung gern beschneiden würde. Und die FPÖ im österreichischen Parlament hat, ich glaube, wenn ich es jetzt richtig memoriere, 22,8% Frauen. Theater der Jugend, Abo, 0 Frauen. Josefstadt, 0 Frauen. Burgtheater,
1:13.
7%.
Aber weniger als 10%, genau.
Weniger als 10% und so weiter. Und ich finde es so arg, dass ich eigentlich all diesen Institutionen sagen müsste, und das ist jetzt eine extreme Verkürzung und ich will nicht, dass man diesen Satz so herausnimmt, aber in Bezug auf die Frauenquote könnt ihr euch ein Beispiel nehmen, am Parlamentsclub der FPÖ. Und das ist für mich der eigentliche Skandal.
Mhm. Verstehe ich sehr gut. Und es kommt noch ein Wort jetzt in deinem letzten Statement vor, auf das ich noch einmal eingehen will. Die Quote. Die Frauenquote. Ich kenne dazu eine klassische Erzählung, die besagt, oder die dem Qualitätsargument folgt. Das heißt, man sagt, es kann nur um Qualität gehen und niemals um eine Quote. Es schwingt da was mit, was du auch schon angedeutet hast. Bedeutet das, dass wenn man Frauen angemessen repräsentiert, die Qualität leiden würde? Fragezeichen. Also wie begegnest du solchen Thesen, wenn sie dir in der Diskussion um die Ohren geschossen werden?
Also da sage ich, das Erste ist, okay, dann bitte sag's deutlich, Frauen sind schlechter. Frauen schreiben weniger gute Literatur, Frauen inszenieren weniger gut, die Musik, die Frauen schreiben und komponieren, ist uninteressant. Dann sag's genau so, Frauen können weniger als Männer. Bitte drücke es genau so aus.
Nach dem Motto, know your enemy.
Ja. Dann sag so. Wie auch Herr Föttinger sagt, also die Stücke sind gesellschaftlich relevant, aber halt von Männern geschrieben, Frauen schreiben nichts gesellschaftlich Relevantes, dann kann man das genau so sagen. Dann haben wir eine andere Basis. Weil dann kann ich auch sagen, habt ihr euch schon mal mit Expertinnen befasst, die sich vielleicht historisch einen Überblick über das Schaffen von Künstlerinnen haben? Habt ihr, wenn ihr ein Konzert programmiert, habt ihr vielleicht schon mal die Irene Suchy gefragt, eine wahnsinnig tolle Expertin in Bezug auf Komponistinnen, Musikerinnen? Wenn ihr am Theater seid, habt ihr schon, weiß nicht, mit Berenice Hebenstreit einmal geredet? Habt ihr schon mal mit Pia Janke geredet? Also die auch, um es jetzt noch einmal zu erwähnen, gestern in dem Beitrag von Kulturmontag war. Und da muss man sagen, in weiten Teilen, nicht immer, das möchte ich auch betonen, weil also man muss natürlich auch ein Bewusstsein für die Geschichte haben. Wie gesagt, es gibt weniger alte Meisterinnen, beziehungsweise die Werke sind weniger erhalten aufgrund der Diskriminierungen vergangener Jahrhunderte. Aber wenn man das alles nicht kennt, muss man sagen, diese Leute sind wandelnde Bildungslücken. Also, ja.
Du wählst hier sehr klare Worte. Das ist auch wichtig und gut und richtig. Du sprichst ja auch ein altes Henne-Ei-Problem an, nämlich es gibt ein Manko an Positionen, nicht weil sie schlechter sind, sondern weil es in der Vergangenheit ganz klare Diskriminierungstendenzen, nicht Tendenzen, sondern Muster gab. Dadurch ist weniger produziert worden, dadurch ist weniger am Markt verfügbar in der Vergangenheit, und es wäre am Hier und Jetzt, habe ich dich richtig verstanden, erstens einmal genau diese dann vorbildhaften Positionen, die sich da trotzdem durchgekämpft haben, sichtbar zu machen und konsequent daran zu arbeiten, dass dieses Manko einfach in die Zukunft gerichtet nicht mehr entstehen kann.
Ja, aber offensichtlich die Theater arbeiten gerade konsequent daran, dass dieses Manko in die Zukunft gerichtet wieder entsteht. Zumindest die großen Theater in Österreich, die mit den höchsten Subventionen, weil das ist nämlich auch so ein Phänomen, wo viel Geld ist, sind wenig Frauen, wo wenig Geld ist, sind viele Frauen.
Also ein Pendant insgesamt zum Arbeitsmarkt, muss man sagen.
Ja, wobei, ich will da jetzt nichts vorgreifen, aber wir wollten ja auch ein bisschen Zahlenmaterial. Ja. Ich habe mir jetzt nochmal ausgehoben oder angeschaut. Es gab im Jahr, also voriges Jahr wurde das publiziert, ein Gender Report über die Jahre 2017 bis 2021. Vom österreichischen Kulturministerium. Und da ist rausgekommen, dass bei Künstlerinnen der Gender Pay Gap in dieser Zeit, also bei selbstständig erwerbstätigen Künstlerinnen, was dann ja eher regulärer Zustand von Künstlerinnen ist, ist der Gender Pay Gap 36,5%. Und gesamtgesellschaftlich in Österreich liegt dieser Gender Pay Gap bei 18,3%. Und also dazu kann man eigentlich eh gar nichts mehr sagen, weil was ist da los? Also was sind wir da für ein Betrieb? Und ich meine, es ist auch ganz klar, weil wenn Autorinnen weniger Aufträge für Stücke bekommen oder wenn Künstlerinnen weniger engagiert werden, ist logisch, verdienen die viel weniger. Also verdienen würden sie schon mehr, aber erhalten weniger Honorare. Ja.
Wir reden hier also, das muss man auch klar benennen, nicht von problematischen Tendenzen, sondern wir reden hier von dramatischen Zuständen.
Ja.
Gesellschaftlicher Ungerechtigkeit. Ich muss dazu sagen, ich habe mir sowohl die Regierungsprogramme in Wien als auch im Bund durchgelesen und es war sehr ernüchternd, abermals nur als Programm die klassischen Problembenennungen zu lesen, mit den angeschlossenen Buzzwords, wir müssen was dagegen tun, wir müssen öffnen, wir müssen Gerechtigkeit und so weiter und so fort. Wie soll denn das bitte strukturell gelingen, wenn wir da keine politischen, kulturpolitischen Programme dafür haben? Klammer auf, was wäre denn dein Rat an Kulturpolitikerinnen und Kulturpolitiker, was sollten sie sich in die Maßnahmenpakete reinschreiben, dass da wirklich einmal dieser Gender Bias, dieses hartnäckige Ungleichgewicht auf struktureller Ebene ausgemerzt wird?
Ja, also letztlich glaube ich, dass halt tatsächlich an Quoten kein Weg vorbeiführt. Die sind in den jeweils unterschiedlichen Sparten unterschiedlich zu bewerten. Also ich meine, man kann nicht einfordern, ein Orchester, das klassische Musik spielt, 50% Stücke von Komponistinnen. Das ist unrealistisch. Das obwohl wäre sicher interessant, wäre wahrscheinlich auch interessant, wenn die Wiener Symphoniker mal ein Konzert machen mit ausschließlich Komponistinnen. Vielleicht gab es das schon, kann ich jetzt nicht sagen. Aber ich glaube, dass es einfach total ins Bewusstsein muss und dass das tatsächlich eingefordert werden muss von Institutionen. Und dass es auch an, eben wie du sie ja vorher auch beschrieben hast, auch an Förderbedingungen geknüpft werden kann, weil, wie gesagt, es sind noch immer öffentliche Förderungen und natürlich dürfen öffentliche Fördergeber nicht inhaltlich in Programme eingreifen. Also nicht sagen, hey, dieses Stück passt mir nicht, weil da kommt, ich weiß nicht, meine Partei schlecht weg oder so. Aber ich meine, das hast du in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens, des Förderwesens, dass es bestimmte, eben wie du es eh auch schon gesagt hast, bestimmte Zielvorgaben gibt. Und weil du jetzt eben erwähnt hast, du hast ja die Programme von Bund und Wien angeschaut, wo wir, glaube ich, auch viel stärker hinschauen müssen, ist, was in den Bundesländern passiert. Also ich habe jetzt auch mir mal geschaut, diese ganzen Landesmuseen, da fließt ja auch sehr viel Geld rein. Also wir leben in Wien, wir haben in Wien das ganze große Kulturangebot, wir haben immer Wien am Schirm. Aber in den Bundesländern, da ist sehr viel Geld drinnen und diese ganzen Landesmuseen, also wenn ich da jetzt nichts übersehen habe, muss man sagen, Landesmuseen ausschließlich männlich besetzt, also die künstlerisch-wissenschaftliche Leitung, haben immer Männer. Und das ist was, was wir auch zu wenig sehen, glaube ich.
Mhm. Das ist ja etwas, was ich an dir sehr schätze und deshalb verfolge ich ja deine Profile mit. Du streifst ja mit deinem kritischen Blick erstens durch unterschiedliche Regionen und auch durch unterschiedliche Genres. Wie schaut es denn zum Beispiel im Klassikbetrieb aus?
Ja, also Klassikbetrieb, ich glaube, was betrifft neue Musik, wird's besser, ja. Aber dieser Klassikbetrieb, ich kann das jetzt mal vielleicht ganz von meinem eigenen Kulturinteresse erzählen. Ich sage mal so, ich hatte voriges Jahr ein Abo im Konzerthaus, so Orchester International. Tolle internationale Orchester. Und dann, ich liebe einfach diese großen Orchester, also es ist toll, da drin zu sitzen und so weiter. Muss jetzt ein bisschen schwärmen auch, ja. Und dann ist mir aber aufgefallen, also in diesen neuen Konzerten gab es ein Stück von einer Komponistin, Andrea Tarodi heißt die, Und dieses Stück dauert 12 Minuten. Jetzt habe ich mir spaßhalber ausgerechnet, also wenn man ungefähr davon ausgeht, dass ein so ein Konzertabend 85 Minuten dauert, also das kann jetzt auch Unschärfen haben, dann haben wir insgesamt 765 Minuten Spielzeit in diesem Abo, das ja auch nicht wenig kostet, muss man dazu sagen. Und das heißt, 1,57% sind von einer Frau geschrieben. Natürlich, muss man dazu sagen, Komponistinnen historisch nicht ganz einfach, aber ich finde es frappant, gab es keine Clara Schumann, gab es keine Fanny Mendelssohn-Bartholdy. Ich glaube, der Klassikbetrieb ist noch schlimmer. Und dieses Jahr nämlich habe ich ein Abo vom RSO. Ja, und da ist überhaupt keine Frau. Also null Komponistinnen. RSO ist mehr auf 19., 20. Jahrhundert, 21. vielleicht. Offensichtlich findet man Sophia Gubaidulina uninteressant, Florence B. Price ebenso uninteressant, Olga Neuwirth, Ethel Smith, komplett uninteressante Komponistinnen, niemand hat je davon gehört. Ja, also das sind so die Sachen, die ich mich auch frage als praktisch zahlende Abonnentin. Was da los ist. Und also ich glaube, der Klassikbetrieb ist wirklich nach wie vor total verstaubt. Also, und ich finde es immer interessant, auch diesen Vergleich, weil ich bin ja eher in der bildenden Kunst zu Hause und bin im Laufe der Jahre trotz allem drauf gekommen, dass dieser Bereich, also institutionell, muss ich betonen, offensichtlich noch der ist, der in der Hinsicht am besten aufgestellt ist. Was den Kunstmarkt betrifft, ist schon wieder ganz was anderes.
Wobei, ich habe mal, bilde ich mir ein, von dir ein Posting auch gelesen zur Steiermark-Show am Heldenplatz, wo dir ein bisschen der Kran geplatzt ist, oder?
Ja, also ich spreche hier jetzt immer nur von so Durchschnittswerten sozusagen, aber es gibt natürlich immer wieder so Dinge, wo du dir denkst, was ist da los? Also diese Steiermark-Show, da wurden am Heldenplatz, das war im März, glaube ich, heuer, da wurden am Heldenplatz 3 Pavillons errichtet und in diesen 3 Pavillons, also das eine war, dass von 16 Positionen 4 weibliche waren. Das schon mal kein Anlass zur Freude. Und dann war es aber noch zusätzlich so, das muss man nämlich auch sehen, also wie man dann zum Beispiel Orchesterkonzerte in Minuten rechnen kann, kann man eben auch Kunstausstellungen sich anschauen, wer wie viel Platz bekommt. Und in dem Fall waren die Pavillons einfach schon so raummäßig dominiert, also ist reingekommen in einen Pavillon, hat ein riesiges Malereigebirge von Herbert Brandl, der leider heuer verstorben ist, gesehen. Und unter diesem Malereigebirge haben sich dann Videoarbeiten von den Künstlerinnen und kleine Skulpturen von den Künstlerinnen quasi zusammengekauert. Und ich finde alleine dieses Bild, also allein wie das gebaut war, und wie das räumlich von der Dramaturgie her inszeniert war, also die große Arbeit vom Mann und die Klein-Klein dürfen die Frauen auch mitmachen. Diesen Eindruck hat es auf mich erwirkt. Und ich habe dann eben auch angefangen, mehr nachzudenken oder mehr drauf zu schauen, was in den Bundesländern los ist. Weil eben die Steiermark-Schau wird von der Steiermark eben bespielt, also vom Land Steiermark gefördert. Das ist ein Projekt, also man muss dazu sagen, der Pavillon am Heldenplatz war nur eine Station, das tourt, also durch verschiedene Länder und eben natürlich auch Graz. Und dieses gesamte Projekt Steiermark-Schau hat ein Budget von, ich glaube, 7,4 Millionen Euro. Und auch wieder von der Steiermark, ich glaube mit 6 Millionen gesponsert. Und das ist wieder sowas, wo man sagen muss, viel Geld, wenig Geld für die Frauen. Ja.
Dazu noch eine Nachfrage. Welche Rolle spielen dann tatsächlich konkret die Frauen in Führungspositionen? Also, weil du hast ja da durchaus einen ambivalenten Blick auch offenbart jetzt in diesem Gespräch. Du hast gezeigt, dass in gewissen Institutionen, die dann sehr wohl auch von Frauen geleitet worden sind, das nicht unbedingt zwingend eine Garantie war, dass dieser weibliche Blick dann in der Institution gegeben war. Kannst du das ein bisschen einordnen?
Ja, das ist sicher so, aber ich möchte wirklich sehr stark betonen, dass das nicht der Durchschnitt ist, dass das nicht, also dass, wie ich vorher auch gesagt habe, dass tatsächlich schon es so ist, wo Frauen am Ruder sind, ziehen andere Frauen nach. Und dass es Einzelne gibt, die das nicht am Schirm haben oder die halt finden, das ist alles übertrieben, das einzufordern, das mag sein, aber ja, man kann da halt auch nur immer dran arbeiten und man muss an der Sache arbeiten und was ich nicht möchte, ist, dass man dann wieder sagt, die sind böse oder die machen es falsch, weil in der Tendenz sind es halt doch immer die männlichen Chefs, die das komplett unter den Tisch fallen lassen. Also.
In meinem Podcast im Bühneneingang kommen ja durchwegs auch immer kritische Stimmen zu Wort. Und ich bin bis jetzt auch immer gut damit gefahren, dass ich mich selbst von der Kritik nicht ausnehme. Also sprich, dass ich anhand meines eigenen Beispieles mir auch überlege, was könnte besser sein. Jetzt bin ich ein Mann. Ich würde ganz gerne auch weiterhin mitmischen in der Kunst und Kultur. Ja. Gleichzeitig glaube ich, ein Bewusstsein für das Thema zu haben, das wir hier besprechen. Merke, dass auch mir immer wieder in diesem Kontext Fehler passieren. Das muss ich klipp und klar sagen. Also, dass ich in einer Schiene von einem zum Beispiel großen Festival, dass es mir passiert, dass ich den Gender Gap nicht schließen konnte, so wie ich das von mir eigentlich erwarten würde, dass ich zum Beispiel auf ein Podium gehe und nicht darauf geachtet habe, wer sitzt auf dem Podium, dann sitze ich plötzlich mit 4 oder 5 Männern da, ja, habe ein Foto davon und weiß ganz genau, das ist nicht das Signal, das ich ausstrahlen will. Gleichzeitig sehe ich manchmal so feministisch, gerade in den sozialen Medien, feministisch aktive Männer, die da posten, wo ich auch eine gewisse Fremdscham empfinde und mir denke, das ist auch wieder eine komische Aneignung einer politischen Bewegung, wo es eben nicht um Männer geht, sondern um Frauen. Kannst du mir ein bisschen helfen, wie ich mich gut verhalte?
Naja, es ist schon mal gut, wenn du ein Bewusstsein dafür entwickelst. Wenn du in der einen Schiene tatsächlich Schwierigkeiten hast, Frauen zu finden, was ja passiert, dann kannst du in der anderen Schiene das ausgleichen. Ich mache selbst ein Magazin, ein Kulturmagazin für Niederösterreich, wo ich jedes Mal ein Thema habe, ein bestimmtes. Und da habe ich dann sozusagen das inhaltliche Dreieck Niederösterreich, Thema und Kultur. Und im Morgen, also so heißt es, habe ich auch manchmal einen Roundtable, wo 2 Männer dabei sind. Aber dann habe ich im nächsten Heft wieder einen, wo 2 Frauen dabei sind. Oder ich mache ein Special über eine Künstlerin oder so. Also wenn man Verantwortung für sowas Größeres hat, sozusagen, wo man ja auch auswählen kann, und es fällt auch mir nicht, also es liegen auch bei mir nicht immer die Ideen für Interviewpartnerinnen oder so auf der Straße. Ja? Also muss man manchmal auch schauen, weil ich bin nicht in jedem Thema total drinnen. Aber ein bisschen Recherche hilft und ein bisschen die Dinge einfordern, also nicht ein bisschen die Dinge, sondern die Dinge einzufordern, hilft auch, weil wenn man auf ein Podium geladen wird, dann üblicherweise kriegt man mitgeteilt, wer sonst angefragt ist und dann kann man dann ja auch durchaus mal nachfragen und habt ihr nicht Speakerin gefunden oder so. Also, aber ich meine, was du jetzt geschildert hast über die Social Media Feministen, das verstehe ich genau und ich weiß jetzt nicht, ob ich das komplett richtig zitiere, aber Die Schriftstellerin Gertrud Klemm hat geschrieben, ja, also sie kann auf diese ganzen Typen mit lackierten Fingernägeln verzichten, wenn sie nicht dann daheim sie auch um das Kind und um die gesamte Care-Arbeit kümmern. Weil das ist eben dieser komische Männerfeminismus, wie auch ein Herbert Föttinger sich mit zerknirschter Miene hinsetzt und sagt, da habe ich was verpasst. Das ist lächerlich. Also das ist wirklich, tut mir leid, eine Verarsche. Man spricht so nicht, ich weiß.
Naja, gut. Ich glaube, man kann es schon sagen und es gibt im Übrigen so einen Explicit-Button beim Podcast, aber ich glaube, bei Verarsch muss man ihn noch nicht anwählen. Nina, ich will zum Abschluss noch auf ein ganz anderes Thema kommen. Du hast ein Buch geschrieben und ich möchte deshalb auf dieses Thema kommen, weil es ist ein Buch über eine Künstlerin, nämlich Stephanie Hollenstein. Und das Buch trägt den Titel Hitlers queere Künstlerin, weil es eine wirklich völlig schwer einordnbare Geschichte ist, einer Frau, einer Tafenfrau, bäuerliche Verhältnisse, verkleidet sich als Soldat, zieht in den Ersten Weltkrieg, boxt sich in der Kunstgewerbeschule durch, ist eine expressionistische Malerin, die damit auch ihr Geld verdient, homosexuell und eine überzeugte Nazi-Anhängerin, die der NSDAP beitritt und aufs Übelste antisemitisch hetzt. Wie bist du auf diese Biografie gekommen?
Also ich habe Stephanie Hollenstein vor, ich befürchte, es ist fast ein Vierteljahrhundert her, entdeckt, als ich einmal für die leider mehr oder weniger verblichene Wiener Zeitung einen Artikel geschrieben habe über die Vereinigung Bildender Künstlerinnen Österreichs, älteste Künstlerinnenvereinigung des Landes. Und da war Stephanie Hollenstein im Nationalsozialismus die Präsidentin. Und ich habe mir damals gedacht, was ist da los? Also die malt eigentlich nicht so schlecht, so expressiv, halb modern, ist lesbisch und totale Nationalsozialistin. Wie geht sich das aus? Also erst lange Zeit später war ich dann sozusagen handwerklich auch in der Lage, diese Geschichte zu recherchieren und aufzuschreiben.
Ohne jetzt zu spoilern, wie geht sich's denn aus?
Ohne es jetzt zu spoilern, glaube ich, dass ich damals und wir immer die Frage falsch stellen. Weil die Frage ist eigentlich eher die, warum soll sich's nicht ausgehen? Also es gibt verschiedene Gründe. Es ist zum Beispiel die Frage, wie war der Umgang im Nationalsozialismus mit lesbischen Frauen, der nicht ganz so, also lesbische Frauen mussten der Meinung der Wissenschaft zufolge aufgrund ihrer Sexualität nicht ins KZ, im Gegensatz zu Männern. Es ist die Frage, wie ist der Blick auf das eigene Geschlecht, also womit identifiziert man sich mehr? Und ja, also ich glaube, dass unser Blick auf die Kunst und die Künstler und auch die Künstlerinnen vielleicht teilweise auch ein bisschen zu sehr durch die rosa Brille ist.
Wann erscheint das Buch?
Das Buch erscheint jetzt am 16. September.
In einer knappen Woche, ja.
Genau, im Schollnei Verlag. Und ja, wir machen auch eine Präsentation im Heeresgeschichtlichen Museum.
Wann?
Um 18.30 Uhr.
Am 16.
Am 16. Und es gibt auch noch weitere an diversen Orten.
Liebe Nina, vielen lieben Dank, dass du mit mir diese Podcast-Folge bestritten hast. Das war harter Stoff, den wir da durchgeackert haben. Ich hoffe, du besuchst mich bald wieder. Ich behalte jedenfalls deine Posts im Auge. Sie sind immer ein guter Ausgangspunkt für eine spannende Bühneneingangfolge.
Ja, danke dir für die Einladung. Hat Freude gemacht.
Danke, dass ihr beim Bühneneingang vorbeigeschaut habt. würde mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, in eurem Netzwerk teilt und auf der Plattform eures Vertrauens mit 5 Sternen bewertet. Feedback und Geschichten aus dem Inneren des Kulturbetriebs sind natürlich herzlich willkommen. Schreibt mir am besten eine E-Mail. Die Adresse findet ihr auf www.bühneneingang.at, Bühneneingang mit UE. Alle Nachrichten werden natürlich streng vertraulich behandelt. Dort auf www.bühneneingang.at gibt's auch einen Link zu Steady. Mit einer Steady-Mitgliedschaft könnt ihr diesen Podcast unterstützen und habt ein garantiert werbefreies Hörerlebnis. Außerdem lasse ich mir immer wieder neue Packages für Mitglieder einfallen. In diesem Sinne, bis hoffentlich bald am Bühneneingang.
Missing Link.